Wow, was für eine Ehre. Das war wirklich eine ganz tolle musikalische Komposition. Ich freue mich sehr, sehr, heute in diesem Rahmen präsentieren zu dürfen. Schönen guten Abend zuerst mal. Ich wurde angewiesen, vor allem mich natürlich auf Lösungen zu konzentrieren, auf Lösungsansätze, auf tolle Initiativen, die es schon überall auf der Welt gibt. Ich werde trotzdem einleitend auch etwas zu den Problemen sagen, um auch aufzuzeigen, was die unterschiedlichen Dynamiken, die unterschiedlichen Dimensionen der Problematik sind, mit der wir es zu tun haben, wenn es um die Diskursverschiebung geht. Und vor allem darum, dass die politischen Ränder, die extremen Ränder, es wirklich geschafft haben, im Laufe der letzten Jahre den politischen Diskurs so zu verschieben, dass er sehr stark zugunsten von rechtspopulistischen Parteien verläuft, dass es sehr stark sich in eine Richtung verschoben hat, die immer mehr in Richtung Menschen- und Demokratiefeindlichkeit geht. Und ich werde hier einerseits auf die Geschichten eingehen oder das Geschichten erzählen, in dem sehr oft leider Extremisten besser sind als die politische Mitte. Werde aber auch was dazu sagen, mit welchen unfairen Mitteln und Strategien sie arbeiten und auch wie ihnen dabei die sozialen Medien in die Hände spielen. Also zunächst, aus meinen Recherchen, sowohl auf der islamistischen als auch auf der rechtsextremen Seite, ich war in Bewegungen auf beiden Seiten undercover, wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, ist mir aufgefallen, dass Extremisten es sehr, sehr gut und gekonnt schaffen, komplexe Dynamiken und eigentlich die sehr komplexe Welt sehr, sehr vereinfacht darzustellen. Und dass das leider sehr oft sehr gut ankommt bei ihren Zielgruppen. Also sie arbeiten mit Schwarz-Weiß-Bildern, sie arbeiten sehr oft mit der Viktimisierung und der Opferrolle einer Eigengruppe und der Dämonisierung, sehr oft dann auch damit einhergehend der Dehumanisierung einer Fremdgruppe. Und diese sehr starken Vereinfachungen mit denen schaffen es leider islamistische Propagandisten, aber auch rechtsextreme Propagandisten, ihre Narrative und ihre Weltbilder immer mehr auch in die Mitte zu befördern. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass, als ich mit Rechtsextremisten und auch mit Islamisten gesprochen habe, dass sie immer wieder, egal um welches politisches Ereignis es geht, egal welche Geschichte sie mir erzählt haben, dass sie immer wieder auf zum Beispiel große historische Metanarrative eingehen, die einen unvermeidbaren Krieg zwischen homogenen Blöcken vorhersagen, also sei es dem Westen und dem Islam oder Nicht-Muslimen und Muslimen, das haben sowohl die Islamisten als auch die Rechtsextremen wirklich gemein. Und darum geht es teilweise auch in meinem ersten Buch. Das Ganze lässt sich anhand eines Beispiels auch zeigen. Zum Beispiel Sven Lau ist der wahrscheinlich bekannteste, im deutschsprachigen Raum bekannteste islamistische Hassprediger, der sehr stark mit dieser Opferrolle der Muslime arbeitet, um dann seine extremistischen Ansichten an muslimische Gemeinden zu transportieren. Und er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Fremd im eigenen Land«. Und interessanterweise ist mir dann letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse aufgefallen, wo auch rechtsextreme Stände waren, dass das verschwörungstheoretische Magazin Kompakt, das sehr gern von Rechtsextremisten gelesen wird, genau mit dem gleichen Titel arbeitet, nämlich auch Fremd im eigenen Land. Und da sieht man schon, wie dieses Opferrollendenken auf beiden Seiten eine große Rolle spielt und diese Idee einer immanenten Gefahr oder einer Bedrohung von außen, die Eigengruppe dazu aufrufen soll, jetzt in einem defensiven Dschihad oder in einer Reconquista, wie die Rechtsextremisten sehr gerne sagen, gegen diese Fremdgruppe vorzugehen. Stichwort Remigration, das jetzt auch mittlerweile die FPÖ auf ihrer Seite, zum Beispiel auf der Amstetten-FPÖ-Seite verwendet. Also die Lösung, die dann vorgeschlagen wird, zum Beispiel eine ist, wo alle mit Migrationshintergrund abgeschoben werden sollen. Ja, wo sie auch sehr gut sind und wo sie es geschafft haben, wirklich teilweise vor allem in den Internet-Subkulturen sehr stark Anhänger zu gewinnen und sehr stark auch ein junges Publikum zu erreichen, ist, dass sie sehr stark mit spielerischen Elementen arbeiten. Dass zum Beispiel sowohl was IS-Propagandisten schon gemacht haben, hier links in der IS-Propaganda sieht man, dass sie Computerspiele verwendet haben und dann ihre Sprache, also Sprache eigentlich des Korans, gemischt haben mit der Sprache von Computerspielen, um bei jungen Muslimen gut anzukommen. Zum Beispiel hier schreiben sie, this is our Call of Duty, in Anspielung auf das Computerspiel Call of Duty. Und dann schreiben sie, and we respawn in Jannah. Jannah bedeutet auf Arabisch Paradies und respawn ist in der Computerspielsprache sozusagen das Wiederauferstehen. Sehr ähnlich geht es bei den Rechtsextremisten zu, wenn man sich die Online-Propaganda ansieht. Zum Beispiel war das ein Post von rechtsextremistischen oder neofaschistischen italienischen Aktivisten, die den Rechtsterroristen Luca Traini, der kurz vor der italienischen Wahl vor einem Jahr der afrikanische Migranten angegriffen hat in einem Terroranschlag oder einem versuchten Terroranschlag, den haben sie dargestellt als Helden und haben ihn drauf gefotoshoppt auf solche Computerspielbilder. Also sie sprechen auch wirklich diese Sprache und arbeiten sehr stark mit visuellen Elementen, um an diese Zielgruppen zu gelangen und vor allem junge Menschen anzuziehen. Zusätzlich verwenden sie oft, was wir am Institut für strategischen Dialog als trojanische Pferdkampagnen bezeichnen. Zum Beispiel die identitäre Bewegung ist hier das beste Beispiel dafür. Das machen aber auch dschihadistische Organisationen sehr gern oder extremistische allgemein, dass sie ihre Marke oder ihren Namen nicht draufgeben auf Kampagnen, sodass nicht von vornherein klar ist, wer eigentlich dahinter steckt. Die US-amerikanische Alt-Right hat das schon so in den letzten Jahren auch schon sehr stark gemacht und die waren wirklich Pioniere darin, dass sie zum Beispiel eine Kampagne gestartet haben, die sich genannt hat It's okay to be white, es ist in Ordnung, weißer zu sein, und haben aber nirgends drauf geschrieben, dass es sich hier um eine rechtsextreme Kampagne handelt und haben das an Unicampusen aufgehängt. Und ähnlich hat die identitäre Bewegung jetzt auch zuerst die 120 Dezibel-Kampagne gestartet, wo sie den Hashtag MeToo gekapert haben, es als Frauenrechtsbewegung eigentlich inszeniert haben. Und in Wirklichkeit hat sich dahinter aber eigentlich eine Kampagne gegen Muslime, gegen Migranten versteckt, die sie so an ein breiteres Publikum bringen wollten, indem sie diese IB, diese identitäre Bewegungsmarke, entfernt haben. Das Gleiche ist der Fall für die Alternative Help Association, die auch von der identitären Bewegung gestartet wurde. Auch hier, wir haben erst herausgefunden, dass die identitäre Bewegung dahinter steckt, als wir uns das Backend von der Website von dieser Kampagne angeschaut haben und herausgefunden haben, dass tatsächlich die identitäre Bewegungs-E-Mail-Adresse angegeben war im Backend von dieser Website. Also oft erfordert es dann auch sehr viel Nachforschen, um herauszufinden, wer überhaupt dahinter steckt. Das habe ich schon kurz angesprochen, das ist das Beispiel von der MeToo-Frauenkampagne, die IB gestartet hat. Also hier, das ist ein Beispiel für wie sich eigentlich menschenfeindliche Botschaften unter dem Deckmantel der Menschenrechte oder einem Plädoyer für Menschenrechte verbergen können. Ein anderes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum ist die gemeinsame Erklärung 2018, des letzten Jahres, die von Mitgliedern der Neuen Rechten gestartet wurden. Und das war ein Aufruf, die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands wiederherzustellen und gegen die sogenannte Masseneinwanderung vorzugehen. Und das Ganze wurde sehr stark auf diesem Plädoyer für Menschenrechte aufgebaut. Es war aber ganz klar, dass sich dahinter vor allem Neurechte und identitäre Netzwerke, dass das vor allem davon ausging. Sie haben es damit aber leider auch geschafft, wirklich ein viel, viel größeres Publikum zu erreichen. Und ja, es haben auch sehr viele Stimmen dafür auch bekommen. Im englischsprachigen Raum, aber auch jetzt auch in Deutschland und Österreich, wird auch die Presse- und Meinungsfreiheit sehr gerne verwendet von Rechtsextremisten. Vor allem in Kampagnen jetzt mit der Entfernung von mehreren rechtsextremistischen Accounts und auch von ihren Botschaften von den großen sozialen Medien, also Facebook und Twitter, haben unter dem zivilgesellschaftlichen Druck und unter dem politischen Druck jetzt immer mehr auch versucht, Hasspostings zu entfernen. Und daraufhin haben jetzt Rechtsextremisten Kampagnen gestartet im Namen der Pressefreiheit. Es gibt jetzt auch zuletzt ein neues Projekt, das jetzt vor allem vor der Europawahl relevant wird, das Projekt Briefkasten, das die sogenannten, also so nennen Sie sie, die freien Medien ans Publikum oder und das Volk bringen soll. Das sind dann alternative rechte Medien, die sehr oft auch Desinformationen verbreiten. Und das soll vor allem jetzt im Vorlauf zur Europawahl passieren. Da hat auch die Identitäre Bewegung dazu eine große Kampagne gestartet. Ja, und das Skurrile an dieser Art und Weise, Presse- und Medienfreiheit zu verwenden, ist, dass eigentlich Rechtsextremisten vor allem mit koordinierten Hasskampagnen, mit Drohungen gegen Journalisten, mit Hacking-Angriffen arbeiten, um eigentlich alle politischen Gegner mundtot zu machen. Also es ist kein besonders ernst gemeintes Plädoyer für die Meinungs- und Pressefreiheit, weil jeder, der anderer Meinung ist, gegen den wird gleich eine Hasskampagne gestartet. Mir ist das selbst passiert, als ich bei Quilliam war und einen Artikel zu Tommy Robinson, dem Gründer der rechtsextremen English Defence League, geschrieben habe. Und am nächsten Tag stand er dann in meinem Büro und mit einem Kameramann, und es hat eine riesige Hasskampagne auf Twitter gestartet, und er hat das an seine 300.000 Followers gelivestreamt, hat mich konfrontiert und hat, ja, ohne Berechtigung ist er in unser Büro eingedrungen. Und das ist ganz vielen anderen Journalisten auch passiert. Mittlerweile hat auch die Identitäre Bewegung zu ähnlichen Mitteln gegriffen. Ja, im deutschsprachigen Raum gab es in den letzten Jahren immer wieder Trollarmeen, die sich im Netz zusammengesprochen haben, vor allem in verschlüsselten Foren und auf zum Beispiel Messaging-Apps, zum Beispiel auf der Gaming-App Discord, die sowas ist wie WhatsApp, nur vor allem für computerspielaffine Leute, und dort haben sie Gruppen gestartet, um zum Beispiel wirklich sich zu koordinieren und abzusprechen, um Hasskampagnen gegen Journalisten, gegen Politiker, gegen Aktivisten, vor allem linke Aktivisten zu starten, aber auch generell gegen jeden, der nicht ihrer Meinung war, und haben da unterschiedliche Arten von Missionen gestartet, sehr oft auch zum Beispiel YouTube-Videos, ganze YouTube-Videos geradet, nennen sie das, also hier komplett die Kommentarspalten zugepostet mit Negativkommentaren, haben aber auch teilweise Dinge gemacht wie Menschen gedoxt, das bedeutet die persönlichen Details, also Telefonnummern oder Adressen von Familienmitgliedern, von Menschen, mit denen es nicht klarkam, oder politischen Gegnern im Netz preiszugeben. Und hatten das Ziel, den gesamten politischen Diskurs zugunsten rechtspopulistischer Parteien zu verschieben. Wir haben das im Laufe der letzten 2 Jahre, vor allem seit der US-Wahl und seit Trumps Wahlsieg, sehr, sehr stark beobachtet, dass es hier ein Muster gibt, dass nämlich sowohl zuerst bei der italienischen Wahl dann zuerst schon bei der Wahl in den Niederlanden, in Frankreich, bei der italienischen Wahl, dann auch bei der deutschen Bundestagswahl, auch hier in Österreich bei den Wahlen und dann jetzt zuletzt in Schweden und auch in Spanien, dass es hier immer wieder Versuche gab, zuerst sich auf den 4chan, 8chan, auf diesen Boards, auf diesen Foren im Netz abzusprechen oder hier zu mobilisieren, interessierte Menschen dann in diese verschlüsselten Plattformen hineinzubringen und dort dann sehr stark diese Kampagnen wirklich teilweise sehr hierarchisch oder militärisch organisiert zu planen und dann auf den großen sozialen Medien auszuführen. Also dieses Muster hat sich aus eigentlich dem ersten Strategiehandbuch der US Alt-Right ergeben und hat sich jetzt auch mittlerweile in Europa sehr stark durchgesetzt. Auch vor der Europawahl sehen wir schon erste Versuche oder haben Versuche gesehen, hier ähnlich vorzugehen, um den politischen Online-Diskurs zu beeinflussen. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich werde da nicht näher drauf eingehen, weil ich gern bald auch zu den Lösungen kommen wird. Aber das ist ein Beispiel von Italien, wo es hier zuerst auf 4chan und 8chan, sogar auf Englisch zuerst losging. Sehr oft beginnt das nämlich auf Englisch und wird dann erst in die Landessprache übersetzt. Und hier haben sie alle aufgerufen, alle sozusagen Patrioten mitzumachen, um rechten Parteien im Online-Bereich zu helfen. Und dann haben sie sich zusammengesprochen, in diesem Fall auf Telegram, und dann alles auf Facebook und auf Instagram oder auf Twitter haben sie dann die großen Kampagnen gestartet. Das Gleiche war zu beobachten bei der deutschen Bundestagswahl. Auch hier relativ große Kampagnen. In diesem Fall war auch die Reconquista Germanica, die im deutschsprachigen Raum größte Trollarmee, sehr, sehr proaktiv. Die hatten 7000 Mitglieder am Tag vor der Wahl und haben es wirklich geschafft, die Hashtags zum Beispiel von der AfD oder einfach Pro-AfD-Hashtags in die Top-Trends in Deutschland zu bringen auf Twitter. Die waren auch sehr, und das spiegelt auch so allgemein einen Trend wider, die waren auch sehr, sehr hierarchisch oder militärisch organisiert, haben auch wirklich militärische Sprache verwendet, haben zum Beispiel von einem Informationskrieg gesprochen und von einem, es gab ein Handbuch für Medienguerillas, wo sie dann sowas gemacht haben wie mit ihren elektronischen Armeen Sniper-Missionen gegen politische Gegner durchzuführen, um die zu diskreditieren und auch sowas wie größere Operationen, zum Beispiel konzentrierte Durchbruchsoperationen, die dann wirklich, wo alle auf einmal sich abgestimmt haben und sich eine Uhrzeit ausgemacht haben. Zum Beispiel hat dann der sogenannte Oberbefehlshaber geschrieben, bitte heute alle um 7 Uhr dieses Video disliken oder diese Kommentarspalten zuspammen oder diesen Politiker attackieren. Und das hat man dann natürlich auch sehr viele haben das dann auch mitbekommen, wussten aber nicht, dass das tatsächlich so stark koordiniert war. Und damit schaffen sie es sehr wohl, den Diskurs zu verzerren. Es ist immer die Frage, wie viel Einfluss hat das dann auf das Wählerverhalten, aber sie schaffen es zumindest, die politische Debatte zu steuern, sie schaffen es, Gegner oder alle anderen Stimmen einzuschüchtern und sie schaffen es auf jeden Fall, auch teilweise mediale Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Sie verwenden auch sehr gerne Memes. Auch das wurde vor allem von den US-Alt-Right-Aktivisten schon gestartet. Und da wurden viele von diesen Memes, die in der US-Wahl schon verwendet wurden, dann recycelt und angepasst auf Österreich, auf den österreichischen Kontext, auf den deutschen Kontext. Mit zum Beispiel hier sieht man AfD mit Pepe dem Frog. Auch das wieder ein Symbol der US-Alt-Right. Und unterschiedlichste Bilder, mit denen sie hier arbeiten. Teilweise verbergen sich dann auch sehr rassistische Botschaften hinter solchen spielerisch gestalteten oder sehr harmlos wirkenden visuellen Inhalten. Also damit transportieren sie auch die Ideologien an ein weitaus breiteres Publikum. Jetzt hier noch einige Beispiele. Also zum Beispiel gibt es hier einen Aufruf zu im Unterstützungszentrum, das war von der Requista Germanica, bitte hier alle unterstützen und positiv bewerten. Das war für Jörg Meuthen von der AfD. Dann gab es hier in der Radarstation mal Videos von anderen, von politischen Gegnern, die sie dann disliken und kommentieren wollten. Also diese Aufrufe. Oder dass sie einen Hashtag hijacken, dass sie versuchen, ihre Botschaften auf einen schon existierenden Hashtag drüber zu stülpen. Zum Beispiel, wenn es hier jetzt für die Tage der Utopie einen Hashtag gäbe und es gäbe eine rechtsextremistische Kampagne, die versucht, das zu hijacken, könnten sie damit den gesamten, alles, was jeder sucht zu den Tagen der Utopie, in den sozialen Netzwerken beeinflussen. Identitätsverschleiernde Maßnahmen, sie arbeiten natürlich auch mit Fake-Accounts, arbeiten mit VPNs und verwenden hier alle möglichen technologischen Mittel, um auch ihre Identität zu verschleiern. Und infiltrieren teilweise auch, oder so nennen sie es, gegnerische politische Filterblasen, versuchen sich zum Beispiel als Account, als eher linksliberalen Account zu inszenieren und um dann schrittweise Mitglieder aus dieser Blase zu polarisieren oder in ihre Richtung zu bringen. Ja, das sind jetzt einige Beispiele. Ich gehe jetzt mal weiter zur internationalen Mobilisierung. Es gibt nämlich auch sehr viel transnationale Zusammenarbeit unter Nationalisten. Ironischerweise haben diese Globalisierungsgegner es geschafft, mit den Methoden der Globalisierung zu arbeiten. Sie sind auch Modernisierungs- oder richten sich sehr oft gegen die Modernisierung und arbeiten trotzdem natürlich mit diesen hypermodernen Mitteln der sozialen Medien. Oder asozialen Medien in diesem Fall. Und zum Beispiel für Kampagnen wie die der Identitären Bewegung, die Defend Europe-Kampagne, die sie gestartet haben, um Migranten im Mittelmeer davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, die wurde wirklich unterstützt von überall auf der Welt, also von den USA und auch in ganz Europa gab es sehr, sehr starke Unterstützung für ihre Kampagnen, vor allem im Online-Bereich. Das Gleiche war der Fall für den Hashtag Merkel muss weg, obwohl man sich denkt, das ist eigentlich ein deutscher Hashtag, der wurde auch sehr stark von amerikanischen Rechtsextremisten gepusht zum Beispiel. Die Konsequenzen davon sind, dass sich das gesamte Online-Bild, die Wahrnehmung eigentlich verzerrt, dass nämlich zum Beispiel, wenn man sich die Kommentarspalten bei den Zeitungsartikeln auf den Facebook-Seiten von den großen Zeitungen anschaut, sieht man, dass in Wirklichkeit nur 5% der aktiven Facebook-Accounts für die Likes von Hasskommentaren in diesen Kommentarspalten verantwortlich sind. Also 5% für 50% aller Likes bei Hasskommentaren. Das heißt, eine wirklich kleine Minderheit ist von rechtsextremen Accounts ist zuständig für diesen ganzen Hass. Und 1% ist überhaupt generiert die 25% der Likes bei Hassrede. Das Zweite ist, das habe ich schon kurz angesprochen, wie sehr sie es dann vor allem vor Wahlen schaffen, den Diskurs zu steuern. Sie haben, wie gesagt, zum Beispiel vor der deutschen Bundestagswahl haben sie mit den AfD-Hashtag, haben sie zumindest mitgeholfen, den AfD-Hashtag, weil sie 7000 zugleich waren, den in die Top 1 und Top 2 Trends zu bringen in den 2 Wochen vor der Wahl. Gut, was können wir dagegen tun? Ich habe jetzt mit Absicht, werde ich mich sehr stark auf zivilgesellschaftliche Initiativen konzentrieren, weil ich glaube, dass das am relevantesten ist und auch am spannendsten, und es tut sich auch wahnsinnig viel. Zum Glück in ganz Europa gibt es wirklich spannende und innovative Lösungsansätze, und auch die Musik oder auch die Kunst, denke ich, kann zum Beispiel eine ganz große Rolle einnehmen. Und es gibt, ja, wie gesagt, sehr, sehr kreative Lösungen auch, die vielleicht gar nicht so sehr, die vielleicht gar nicht auf den ersten Anblick vielleicht gar nicht so klar erscheinen. Aber grundsätzlich brauchen wir auf jeden Fall unterschiedlichste Stakeholder, die in diesem komplexen Problem oder in diesem Problemkomplex zusammenarbeiten. Und bei ISD, bei dem Institut, bei dem ich arbeite, haben wir deswegen wirklich versucht in den letzten Jahren so ein bisschen die Brücke zu bauen zwischen politischen Entscheidungsträgern, zwischen dem Privatsektor, den Tech-Firmen, wo wirklich sehr viele der Probleme auch liegen, auch aufgrund der Geschäftsmodelle, und dann aber natürlich eben auch Akteuren und Aktivisten und Aktivistinnen aus der Zivilgesellschaft und auch der Kunst und unterschiedlichsten und vor allem auch den jüngeren Generationen. Also wir haben zum Beispiel ein Netzwerk von auf Städteebene, von politischen Entscheidungsträgern auf Städteebene, weil wir glauben, dass gerade auf regionaler und hyperregionaler Ebene sehr, sehr viel Verantwortung liegt oder sehr viel getan werden kann, um vor allem auch die Zivilgesellschaft zu mobilisieren. Und arbeiten hier zusammen und versuchen, Best-Practice-Beispiele auszutauschen, auch auf paneuropäischer Ebene, und zu schauen, was schon auf Städteebene getan wurde. In manchen Städten gibt es hier wirklich ganz tolle Ansätze. Ich komme dann auch gleich noch auf ein paar Beispiele zurück. Aber so arbeiten wir mit politischen Entscheidungsträgern zusammen. Andererseits dann aber auch eben mit den Tech-Firmen. Wir haben zum Beispiel mit Facebook und Google in der Vergangenheit zusammengearbeitet, um zu schauen, dass sie auch mehr machen, nicht nur um Inhalte zu entfernen oder Accounts zu entfernen, weil das nicht besonders nachhaltig ist, weil Extremisten immer andere Wege wiederfinden, um wieder aufzutauchen, zum Beispiel mit Fake-Accounts, und haben versucht, sie dazu zu bringen, dass sie auch wirklich mehr, und das machen sie mittlerweile auch mehr, in die Zivilgesellschaft investieren. Auch dazu werde ich gleich ein Beispiel nennen. Und dann der dritte, noch viel größere Bereich, vor allem auf der linken Seite, ist, dass wir versuchen, digitale Medienkompetenz auszubauen unter jungen, aber auch unter älteren Generationen, dass wir mit vor allem jungen Menschen zusammenarbeiten und mit Aktivisten, um ihnen dabei zu helfen, wirklich gute Kampagnen im Netz zu starten, Gegenkampagnen, und um diese sehr authentischen Stimmen wirklich zu fördern im Netz und die Online-Zivilcourage auch zu fördern. Leider gab es auch in diesem, oder war das für uns auch ein bisschen ein Lernprozess, weil wir haben einige Kampagnen auch mitverfolgt, teilweise auch selbst gestartet, die nicht gut funktioniert haben oder die nach hinten losgegangen sind. Es kann auch passieren, dass Gegenrede teilweise ineffektiv oder sogar kontraproduktiv ist. Da gibt es ein Beispiel, das Video, das More Than a Refugee Video, also mehr als ein Flüchtling, das eigentlich ein sehr, also ich finde eigentlich gut gemachtes Pro-Flüchtlings-, Pro-Migrations-Video war, das wurde, da gab es eine ganz große Kampagne, die aus den rechten Netzwerken geplant, sehr stark wieder, sehr klar koordiniert, downgerated wurde. Also man sieht hier an den Likes, es sind über 140.000 Likes, aber über 470.000 Dislikes hat dieses Video bekommen. Und das war innerhalb von wirklich kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, ist das gegangen, weil es nämlich eben solche Aufrufe gab, wie die ich davor gezeigt habe, bitte alle disliken, und das sehr stark eben koordiniert wurde. Und wir haben bei einigen solchen Gegenrede-Videos gemerkt, dass vor allem, wenn es irgendwie fast, wenn es etwas zu wenig differenziert zum Beispiel ist oder wenn es irgendwelche Punkte gibt, die dann ins Lächerliche gezogen werden können, dass die internationale Rechte da sofort aufspringt und das sofort für ihre Zwecke nutzt. Wir arbeiten deswegen oder haben deswegen Programme gestartet bei ISD. Ich werde jetzt zwei Programme von ISD vorstellen, also von dem Institut, bei dem ich arbeite, und dann auf ganz andere externe Kampagnen und innovative Initiativen eingehen, damit ich nicht nur unsere Lösungsansätze präsentiere, sondern auch andere. Aber wir haben ein Programm gestartet, vor allem für Jugendliche, Internet Citizens zum Beispiel, wo wir Medienkompetenz vermitteln an junge Menschen und wo wir in Schulen, also sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Format zum Beispiel uns mit Themen beschäftigen oder Themen mit Jugendlichen besprechen, wie erkennt man eine Desinformationskampagne, wie erkennt man eine Verschwörungstheorie, was sind die typischen Merkmale von extremistischer Propaganda oder von diesen Schwarz-Weiß-Weltbildern. Und in dem Young Digital Leaders Programm, das ist ein anderes, das aber sehr stark damit zusammenhängt, trainieren wir oder bilden wir junge Menschen aus, dann Gegenkampagnen zu starten und eben genau nicht in solche Fallen hineinzutappen und sich wirklich innovative und auch spannende Inhalte zu überlegen und dann auch mit den richtigen Methoden oder die sozialen Medien Infrastrukturen so auszunutzen, dass sie es auch schaffen, diese dann viral gehen zu lassen zum Beispiel oder zumindest an ein weiteres Publikum zu bringen oder an genau das Zielpublikum, das sie sich ausgesucht haben. Also wir versuchen auch immer wieder zu schauen, wer ist eigentlich die Zielgruppe von einer gewissen Kampagne, weil oft richten sich auch Kampagnen an eine völlig falsche Zielgruppe. Das war auch leider der Fall bei diesem More Than a Refugee-Video, das dann vor allem in die rechten Kreise abgedriftet ist und eigentlich die Zielgruppe nicht erreicht hat, in diesem Fall auch, weil die Botschaft oder der Ansatz nicht der richtige war. Die Online Civil Courage Initiative, die haben wir mittlerweile in drei unterschiedlichen Ländern vier unterschiedlichen Ländern, also wenn ich Österreich dazu zähle, wir haben sie im deutschsprachigen Raum gestartet ursprünglich, haben sie aber mittlerweile auch in England und in Frankreich eingeführt. Das ist ein Netzwerk für Organisationen, die sich in der Online-Zivilcourage einsetzen. Und wir unterstützen hier gemeinsam mit Facebook hunderte Organisationen und hunderte Aktivisten und Aktivistinnen in Europa dabei, dass sie Hass im Netz begegnen und dass sie Hass im Netz bekämpfen, mit ganz unterschiedlichsten Mitteln. Wir versuchen hier auch zum Beispiel regelmäßig Veranstaltungen zu machen und Training-Sessions zu machen, wo wir auch wirklich an Kampagnen arbeiten mit diesen Aktivisten und Aktivistinnen und haben auch online zum Beispiel, verstärken wir diese Kampagnen auch, oder Facebook verstärkt sie, indem sie denen zum Beispiel Ad-Credits gibt oder also denen diese Werbe-Bonus-Einheiten gratis zur Verfügung stellt. Eine Kampagne oder eine Initiative, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten hier und die ich ganz toll finde, ist die von Hannes Ley, die heißt Ich bin hier. Die wurde ursprünglich in Schweden, ich kann es nicht aussprechen, aber sie wurde ursprünglich in Schweden gegründet. Jagerherr, glaube ich, spricht man es aus. Es gibt sie mittlerweile auch im englischsprachigen Raum, I am here. Und das ist eine Counter-Speech, eine Gegenrede-Initiative, die auf Facebook eine Community, also Hannes Ley hat eine Community gegründet auf Facebook, die jedes Mal, wenn es irgendwie koordinierte Hasskampagnen gibt, zum Beispiel unter Zeitungsartikeln, die besonders polarisierend sind, die dann dort positive Botschaften in die Kommentarspalten posten und sich alle gegenseitig liken und so rauf befördert werden in den Kommentarspalten. Und normalerweise ist es nämlich dann oft so, wenn diese Hasskampagnen koordiniert sind, dass dann wirklich die gemeinsten und bösartigsten und menschenfeindlichsten Kommentare ganz oben angezeigt werden, weil diese rechtsextremen Aktivisten alle sich gegenseitig liken. Und in dem Fall ist genau die Gegenkampagne dazu, dass sich alle positiven Aktivisten gegenseitig liken und deswegen ganz nach oben befördert werden mit den Algorithmen der sozialen Medien oder mit den Algorithmen auf Facebook in diesem Fall. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben, wie er das Ganze geplant und gestartet hat, und hat auch den Grimme Online Award 2017 gewonnen. Und es ist wirklich eine ganz, also ich kann Ihnen allen empfehlen, sich das anzuschauen, es ist wirklich eine ganz tolle Initiative und funktioniert ganz großartig, vor allem eben bei solchen geplanten rechtsextremen Kampagnen. Und ich glaube, Kommentarspalten, gerade bei Zeitungsartikeln sind worüber wir alle schon gestolpert sind oder wo sich viele wahrscheinlich auch schon mittlerweile fernhalten, weil es einfach so zugeht in diesen Kommentarspalten. Der nächste große Lösungsbereich, der auch ein ganz wichtiger ist, denke ich, ist der Bereich vom Fact-Checking und auch vom Debunking, wo es auch hier im deutschsprachigen Raum einige tolle Beispiele gibt. Es gibt zum Beispiel Korrektiv, die wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum hier ein großes Recherchezentrum aufgebaut haben und Desinformationen debunken oder Desinformationen aufzeigen, wenn es zum Beispiel von alternativen oder rechten Blogs oder solchen alternativen News-Sites gepostet wird, die dann darauf aufmerksam machen und auch aufzeigen, was für falsche Statistiken sich dahinter verbergen, was für falsche Statements sich dahinter teilweise verbergen. Hoaxmap ist was Ähnliches, wo es vor allem darum geht, weil immer mehr auch wirklich verzerrte Statistiken und Falschinformationen zum Thema Migration gepostet werden, auch zum Thema Asylantengewalt, vor allem in Deutschland und in Österreich. Und Caroline Schwarz, die Gründerin von dieser Hoaxmap, hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Stories zu debunken, die nicht auf wahren Inhalten basieren, und hat hier auch eben eine Map erstellt, weil die Rechten auch eine Map erstellt haben für Migrantengewalt und dann diese ganzen Beispiele immer anführen als deswegen sind alle Asylanten oder alle Migranten böse Menschen. Und sie versucht das zu debunken und zeigt dann auf, mit welchen Falschinformationen hier gearbeitet wird. Auch wenn man sich die baltischen Länder anschaut, gibt es hier einige ganz tolle Beispiele. Die haben vor allem im Kampf gegen die russischen Desinformationskampagnen sehr viele Initiativen gestartet. Die nennen sich dann die baltischen Elfen, die gegen die russischen Trolle arbeiten. Und haben hier auch, also es sind eigentlich zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen, die das in ihrer Freizeit machen, die dann abends sich diese ganzen Kampagnen anschauen oder diese ganzen Informationen, mit denen Russland teilweise arbeitet, und die dann auch wirklich in den sozialen Medien und überall aktiv sind, um hier die richtigen Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Dann gibt es eine weitere Dimension von Hass im Netz ist natürlich, dass man den Betroffenen hilft, damit es eben die rechten Aktivisten nicht schaffen, ihre Gegner mundtot zu machen. Und hier hat zum Beispiel Fearless Democracy, das ist eine NGO in Deutschland, die von einem Aktivisten gestartet wurde, Gerhard Hensel, der seinen Job auch aufgrund einer Hasskampagne von rechten Medien ausgehend verloren hat, und der dann diese NGO Fearless Democracy gegründet hat, um eben gegen Hass im Netz vorzugehen. Und eine der Initiativen, die von der Robert Bosch Stiftung finanziert wird, ist Hate Aid, und damit versuchen sie oder tun es auch mittlerweile schon, Hilfe anzubieten an alle, die unter Hass im Netz oder die unter solchen koordinierten Kampagnen besonders leiden. Das heißt, das sind sehr oft Journalisten und Journalistinnen, immer mehr wirklich im Medienbereich trifft es Journalisten, was sehr beunruhigend ist. Es sind natürlich politische Akteure, es sind aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, mittlerweile auch Forscher und Forscherinnen. Ich habe selber auch sehr, sehr viele dieser Hasskampagnen erfahren und kann nur sagen, dass diese Hilfe, die angeboten wird, wirklich großartig ist, weil es nämlich eben gerade diese Menschen in diesen unterschiedlichen aktivistischen Bereichen motiviert, weiterzumachen. Weil das Hauptziel von diesen rechtsextremen Kampagnen ist natürlich, uns von der Arbeit abzuhalten, beziehungsweise die Zivilgesellschaft dazu zu bringen, nicht mehr aufzustehen, eben keine Zivilcourage mehr zu beweisen im Online-Bereich. Dann gibt es eine weitere spannende Initiative, die auf jeden Fall teilweise sehr kontrovers schon diskutiert wurde, die Reconquista Internet, die von Jan Böhmermann eigentlich versehentlich ins Leben gerufen wurde. Als er nämlich in seiner Satire-Sendung Neo Magazin Royal über Hasskampagnen im Netz gesprochen hat. Ich habe da auch bei den Recherchen mitgeholfen für diese Sendung. Und danach gab es gab es natürlich eine Reaktion von rechts, aber es gab auch eine Reaktion von der breiten Zivilgesellschaft. Es hat sich dann innerhalb von 24 Stunden in die größte digitale Menschenrechts-Bürgerbewegung verwandelt. Und sie haben dann selbst als Antwort sozusagen auf diese Reconquista Germanica Trollarmee, diese sehr stark militärisch, hierarchisch organisierte Neonazi-Trollarmee, haben sie eine eigene Love-Armee gegründet, wo sie mit Liebe diese Hasskampagnen gekontert haben. Und sich aber auch teilweise natürlich schon auch sehr stark organisiert haben, koordiniert haben und zusammengesprochen haben, also eigentlich mit ähnlichen Mitteln gearbeitet haben, aber natürlich positive Botschaften stattdessen transportiert haben. Das ist ein Beispiel für, wie doch relativ schnell auch eine Gegenbewegung entstehen kann auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Und auch wenn es hier teilweise Kritik gab, eben weil mit ähnlichen Methoden gearbeitet wurde, unabhängig vom Inhalt, war auf jeden Fall diese Initiative schon was Bahnbrechendes und vor allem für uns in der Forschung, wo wir seit Jahren mit dem Gedanken spielen, solche Counter-Trolling-Kampagnen zu starten, wirklich mal schön zu sehen, dass das auch möglich ist und dass nicht nur negative Nachrichten, negative Botschaften eine große Masse an Leuten motivieren können, dazu aktiv zu werden. Eine weitere Kampagne, die auch, also thematisch natürlich muss man nicht einverstanden sein damit, aber die sich auch sehr stark für die internationale Vernetztheit, für Freiheit, für Fortschritt und für Rechtsstaatlichkeit einsetzt und auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene als Gegenbewegung zu rechtspopulistischen politischen Bewegungen gegründet wurde, ist die Operation Libero in der Schweiz, die unter anderem von der Aktivistin Flavia Kleiner geleitet wird. Und auch die haben es sehr, sehr toll geschafft, zumindest Kampagnen zu starten, die wirklich ganz eine große, breite Masse an Menschen erreicht haben, die auch viel bewirkt haben. Unter anderem auch diese gegen die Kampagne, die Finanzierung von den öffentlich-rechtlichen Medien streichen wollten. Gegen die sind sie auch sehr stark aufgetreten und haben sie auch geschafft, wirklich große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auch wahrscheinlich das Resultat zu verändern. Also es ist natürlich auch eine Art der politischen Beeinflussung. Es wird auch mit metapolitischen Mitteln gearbeitet. Metapolitik ist ja das Armen der identitären Bewegung, oder sie versuchen immer mit metapolitischen Provokationen zu arbeiten, haben sehr oft jetzt auch schon gesagt, dass sie, und auch die Alt-Right hat das gesagt, dass sie eigentlich die Mittel von Gegenkulturen der Linken, ursprünglich der 1960er, 70er, 80er Jahre verwenden und mit diesen Mitteln heute arbeiten, um neue rechte Gegenkulturen aufzubauen, um gegen den Status quo vorzugehen. Und so ein bisschen das Ziel oder das, was ich Ihnen auch gern mitgeben würde heute, wäre, wie können wir und vor allem in der Mitte der Gesellschaft mit spannenden, vielleicht schon auch Gegenkulturen oder zumindest mit spannenden und innovativen Maßnahmen auftreten, die sich gegen diese extremen Gegenkulturen richten, also vielleicht eine Art Gegenkultur, oder ich weiß es nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür. Und hier sind mir dann auch einige andere Initiativen, die vielleicht gar nicht so eben in diesen traditionellen Bereich hineinfallen, sind mir aufgefallen, die hier auch sehr effektiv waren. Das sind und auch spannende Denkanstöße geben können. Das sind zum Beispiel die Hate Library, die 2017 in Warschau gestartet wurde von dem Künstler Nick Thurston und dem Rechtsextremismus-Experten und Professor Matthew Feldman, die zum Beispiel Hate Speech und Hasskommentare gesammelt haben und sehr gut recherchiert, hier das in Kunst umgewandelt haben, um zu zeigen, um aufzuzeigen, wie schon auch wie krass die Rhetorik teilweise geworden ist, sowohl ganz am rechten Rand als auch teilweise schon in der, unter den politischen und rechtspopulistischen Netzwerken. Und das war auch ein großer Erfolg, also diese Ausstellung war wirklich ganz, ganz spannend und hat eben dieses Thema Hassrede mit künstlerischen Mitteln mal betont oder auch, und auch die Aufmerksamkeit oder einfach Bewusstsein geschafft. Und das Zweite ist jetzt ganz aktuell, ist Jan Böhmermanns Ausstellung in Graz, im Künstlerhaus Graz, wo es auch darum geht, so ein bisschen, wie Jan Böhmermann es tut, so ein bisschen mit Satire zu arbeiten, um aber sehr relevante politische und soziale Probleme anzusprechen und teilweise auch Tabuthemen. In diesem Fall geht sehr stark, ist der Fokus sehr stark auf Österreich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wie die Kunst oder und auch die Satire, wie sie mit, da hinten lacht schon jemand, wir können dann gleich in der Diskussion natürlich alles besprechen, aber wie man hier auf jeden Fall mit unterschiedlichsten Methoden arbeiten kann. Ja, ich glaube, ich bin nicht zu früh fertig. Wir können gern, ich kann auch gern noch weiterreden oder wir können in der Diskussion noch weiterreden. In der Diskussion, ja. Ich nehme gern dafür noch mehr Fragen entgegen. Danke. Applaus